Jeder erste Spieltag von der ersten bis in die Kreisliga C ist immer ein besonderer Spieltag. Und all das, was in der Vorbereitung trainiert, gesprochen wird, was diskutiert, ist ab dem ersten Spieltag vergessen. Klingende Namen führen oftmals zu Enttäuschungen. Oftmals hat man Spieler, die man nicht auf dem Schirm hat. Das sind dann wirklich die Überraschungsspieler. Ich glaube, dass nicht immer der Name entscheidend ist, sondern du brauchst die beste Mannschaft. Ich glaube, wir haben genügend Jungs da, die vom Alter her erfahren sind, und auch eine Spielerfahrung haben in der zweiten Liga. Von daher halten wir trotzdem Augen und Ohren offen, ob vielleicht noch mal was Interessantes, dazustoßen kann.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Und da sind wir wieder zur neuen Saison mit unserem Podcast SWR Sport, nur der FCK. Es geht wieder los in der zweiten Fußball-Bundesliga. Und Sebastian Zobel.
Servus und hallo zur neuen Saison.
Und ich habe den Trainer des FCK eingeladen. Herzlich willkommen, Thorsten Lieberknecht. Hallo.
Hallo, freue mich hier zu sein.
Thorsten, zunächst mal nochmal nachträglich, ist ja noch nicht so lange her, Glückwunsch zum Geburtstag, und ich glaube, das bringt das Trainerleben so mit sich. Du warst mal wieder nicht da bei deinem Geburtstag mit der Familie, ne? Ihr wart unterwegs.
Ja, aber diesmal ja bei einem Testspiel. In den letzten Jahren war es ja immer quasi der Saisonstart. Von daher gab es trotzdem nochmal die Möglichkeit, nach dem Spiel, nach dem erfolgreichen Spiel in Metz, mit der Familie noch mal kurz zu feiern und was essen zu gehen.
Sehr gut, sehr gut. Ich möchte anfangen mit einer kleinen Hitzeanekdote. 1994, da war ich als junger Reporter in den USA, Dallas, Ortszeit 12 Uhr, Deutschland gegen Südkorea. Da habe ich ein Interview gemacht mit dem damaligen Mannschaftsarzt Professor Kindermann, der auch mein Dozent in Saarbrücken war, im Sportstudium. Der hat dann gesagt, die Hitze ist für die Spieler nicht so schlimm, weil durch das Laufen haben die so einen gewissen Fahrtwind und das kühlt den Körper. Da habe ich erst gedacht, der will mich verarschen, aber das scheint tatsächlich so zu sein. War jetzt eine interessante Einleitung. Wie gehst du mit dieser Hitze um bei diesem Wetter?
Wann war das nochmal? 94?
94, ja.
Da erinnere ich mich an 92 zurück, unter Ernst Diehl. In der A-Jugend beim SFC Kaiserslautern, da gab es immer die Prämisse, trocken ins Spiel zu gehen und trocken während dem Spiel zu bleiben, also nichts zu trinken. Das war damals quasi die Herangehensweise, mit der Hitze umzugehen. Und tatsächlich war es so, wir waren immer die einzigste Mannschaft, die nicht raus ist und hat was getrunken, sondern wir waren immer fokussiert auf dem Platz, der Gegner ist raus, hat was getrunken und wir sind damit umgegangen.
Und ihr habt es überlebt,
wir haben es überlebt, aber das war die Herangehensweise damals von Ernst Diehl, und das war die damalige Zeit, wie man mit Hitze umgegangen ist, und es hat uns tatsächlich damals nichts geschadet, und es war wirklich interessant, weil psychologisch war es wirklich immer so, egal ob im Freien oder bei Hallenturnieren, wir waren immer die Mannschaft, die immer bei irgendwelchen Pausen auf dem Platz gewartet hat auf den Gegner, bis er wieder zurückkam. Und der Durst nach den Spielen, der war allerdings sehr groß.
Aber was würden dir deine Spieler heutzutage erzählen, wenn du das so regeln würdest, abgesehen davon, dass wahrscheinlich irgendeiner die Menschenrechte zitieren würde?
Ja, also ich habe so viele schlaue Leute jetzt um mich herum, die mir mit Sicherheit sagen würden, das war lange her, und mittlerweile hat sich das Ganze ja wissenschaftlich komplett verändert. Aber es wäre trotzdem mal interessant, ob wir das aushalten würden. Aber ich weiß nicht, ob es so gesund ist.
Gehen wir mal in die Gegenwart. Es gab zwei Trainingseinheiten bei fast 40 Grad. Wie geht ihr, wie gehen die Spieler, wie gehst du als Trainer damit um? Wird das dann angepasst, weil irgendwie Schatten kann man ja nicht herzaubern?
Nee, eigentlich passen wir da gar nichts an. Wir achten schon darauf, dass die Jungs eben gut voraktiviert in so eine Trainingseinheit gehen. Wir achten darauf, dass sie auch dementsprechend Nahrungsergänzungsmittel zur Verfügung stehen, on top zu den normalen Essenszeiten. Und da ist unsere medizinische Abteilung immer, steht da immer parat, eben ob das Gels sind, kohlenhydratreiche Gels, während dem Spiel mit Wasseraufnahme oder die Getränke, die dementsprechend halt auch mit Elektrolyten besetzt sind, dass das immer in kleinen Schlücken und in Maßen dann eingenommen wird. Also wir achten da schon drauf, aber wir regeln deshalb nicht die Trainingseinheit. Also da versuchen wir schon, egal wie, es so durchzuziehen, was wir auch vorhaben.
Ist schon eine Wissenschaft für sich heutzutage, auch alles so drumherum, ne? Die ganze Ernährung, Getränke, Nahrungsergänzungsmittel. Ist man dann eigentlich, ich meine, ihr habt ja jetzt auch den Trainerstaff auch ausgebaut, ist man dann auch froh, wenn man gewisse Bereiche, ob das jetzt Ernährung oder was auch immer ist, wenn man gewisse Bereiche auch abgeben kann und sich da gar nicht selber drum kümmern muss und sich keine Gedanken drum machen muss?
Ja, das hat sich letztendlich in den letzten Jahren dahin entwickelt, dass man für alle Bereiche dann den Experten hat, und der Experte hat dann natürlich halt auch die Verantwortung und trägt die Verantwortung, aber es sind meistens eben halt auch in ihren Bereichen Leute, die halt die fachliche Expertise mitbringen, studiert haben in ihren Themen, und deswegen macht es schon Sinn, dass man in allen Bereichen versucht, eben dort die Professionalisierung nach vorne zu treiben und dort auch abzugeben als Cheftrainer, auch wenn man dann das Ganze überwacht, in Anführungszeichen, beziehungsweise dann eher sagt, okay, man vertraut den Leuten und gibt ab. Und deswegen macht es schon Sinn, in diesen Themenbereichen auch Fachleute zu haben.
Es hat sich auf jeden Fall viel verändert seit Ernst-Deal-Zeiten, möchte ich mal andeuten.
Aber die waren nicht schlecht.
Nee.
Die haben einen als Persönlichkeit, als Spieler schon auch geprägt. Ja. Also,
mehr Verantwortung wahrscheinlich auch, weil einem nicht viel abgenommen wurde.
Ja, ne? viel mehr. Das ist schon auch die Balance, die man jetzt in dieser Zeit finden muss, gerade mit den Nachwuchsspielern, dass eben, wie viel nimmt man ab, wie viel ist Eigenverantwortung, wie viel lernt man an und wie viel lernt man selbst halt auch. Man macht sich selbst darüber Gedanken.
Und dieses nichts trinken, das macht ja auch so auf den Gegner, stelle ich mir vor, auch so den Eindruck, ach guck mal, die harten Hunde vom Betzenberg, ne? Also passt ja irgendwie auch zu diesem typischen Betze-Image eigentlich, ne?
Ja, wobei du als Jugendfußer warst ja immer der Betze-Schneeker. Aber das hat überhaupt nicht gepasst. Also Betze-Schneeker waren wir nicht. Wir waren, das war wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Und man merkt es ja jetzt heute, 2026, es hat mich geprägt.
Ich wollte nochmal auf die jungen Spieler zurückkommen. Sind die deiner Meinung nach jetzt nicht auf euch bezogen? Sind die im Allgemeinen mittlerweile zu verwöhnt? Die Kritik kommt ja oft, dass man denen zu viel abnimmt, dass die sich um gar nichts mehr kümmern müssen.
Ich weiß nicht, ob verwöhnt das richtige Wort ist. Es geht eher um die Selbstständigkeit. Wie viel davon nimmt man weg, was zum normalen Leben halt auch dazugehört? Ja, muss es sein, dass man Behördengänge macht für Jugendspieler, oder können die das nicht selbst machen? Also da gibt es in Sicherheit Sachen, wo man sagt, okay, das ist immer noch das normale Leben. Das, was wir machen dürfen oder was der junge Fußballer machen darf, ist ein Privileg und ist vielleicht auch für denjenigen dann die Zukunft, aber es gibt halt noch ein Leben außerhalb des Fußballs, und das ist härter als vieles andere, und deswegen glaube ich, geht es darum, dass man da den Jungs ja nicht alles abnehmen muss, sondern man muss halt auch kennen, wie funktioniert Deutschland, wie funktioniert das System.
Weil wir jetzt auch über Jugendspieler oder auch über deine eigene Jugendspielerzeit gesprochen haben, jetzt ist es ja so, dass ihr relativ viele, auch recht junge, neue Spieler dazu bekommen habt. Ist das dann auch vielleicht so unter dem Aspekt erfolgt, dass man sich gedacht hat, okay, vielleicht brauchen wir auch so ein bisschen mehr diese jugendliche Leichtigkeit? Also hat das auch eine Rolle gespielt, weil es ja doch relativ, sage ich mal, auffällig ist, dass viele junge Spieler jetzt dazu kamen?
Nee, weniger. Das hat mehr damit zu tun, dass all die Leute, die in so einem oder an so einem Transfer mitwirken, das heißt dem Sportdirektor, eine Scouting-Abteilung und dann natürlich halt auch mit dem Trainer zusammen Profile sucht dann für die Systematik, und das waren dann letztendlich die Spieler, die neben den Paket, dass sie auch eine Zukunft darstellen, wie Tazameda, der gehört ja uns, der gehört dem FCK, oder eben Ibrahim Kanate, wo du weißt, okay, da ist ja auch ein Mehrwert dabei, aber insbesondere bei Tazameda ein Mehrwert dabei, dass so ein Junge sich halt hier entwickelt. Aber der Hauptpunkt ist, dass alle davon überzeugt sind, dass es eben Jungs sind, die die funktionieren können direkt trotz ihres jugendlichen Alters. Kanate hat in Anderlecht seine ersten Herrenspiele in der ersten Liga absolviert oder auch internationale Einsätze kurz gehabt. Tazameda war des Öfteren oben auch bei den Profis auch mit dabei. Also da spielt mehr das Wissen, dass da Qualität und Potenzial für die Zukunft zusammentrifft, das war mehr. Dass die trotzdem aber auch so eine Leichtigkeit mit reinbringen, das merkt man jetzt schon auch, das ist ja naturell, in der Hoffnung, mit der Bitte, dass es auch so bleibt, weil ja, wir wissen schnell, wie der FCK halt auch eine Last werden könnte oder kann für einen jungen Spieler, und das versuche ich eben halt auch von ihnen fernzuhalten.
Reicht denn diese Mischung Qualität, Erfahrung, oder fehlt es vielleicht an dieser Erfahrungsstelle noch, um jetzt die Saison anzugehen?
Na, ich frage es immer, was ist Erfahrung? Ja. Also ich finde, ist Erfahrung immer Alter oder geht es um Spielerfahrung? Gut, das haben jetzt die Jungs, die wir jetzt gerade über die gesprochen haben, haben weniger Spielerfahrung in der zweiten Liga, aber ich finde, wir haben im Grundstock schon sehr, sehr spielerfahrene Spieler dabei, die jetzt auch wie Maximil Ciampi letztes Jahr sein erstes Jahr komplett in der zweiten Liga gespielt hat, der hat jetzt eine Spielerfahrung. Janel Wedi, der zurückkommt, ein erfahrener Spieler. Marlon Ritter ist ein erfahrener Spieler. Jakob Rasmus muss ein erfahrener Spieler.
Ja, und mittlerweile auch Mika Haas, ne, weil er halt eine komplette Saison gespielt hat.
Ja,
hat er auch viel Erfahrung gesammelt.
Trotzdem noch, vielleicht dann nicht, aber für denjenigen, der erfahrene Spieler, wie man sich denn vielleicht vorstellt. Mhm. Aber ich glaube, wir haben genügend Jungs da, die vom Alter her erfahren sind und auch eine Spielerfahrung haben in der zweiten Liga. Von daher halten wir trotzdem Augen und Ohren offen, ob vielleicht nochmal was Interessantes dazustoßen kann, was wir lassen. Aber wir sind jetzt erstmal so, und ich als Trainer bin wirklich zufrieden, weil ich die Mannschaft halt auch wachsen sehe jetzt in der Vorbereitung.
Zweite Vorbereitung für dich gibt's
als FCK-Trainer.
Als FCK-Trainer. Um Gott.
Insgesamt waren es, glaube ich, ein paar mehr.
Ja, als FCK-Trainer. Gibt's gravierende Unterschiede? Wo steht die Mannschaft in dieser aktuellen Saison im Vergleich zum letzten Jahr vor dem Saisonstart?
Ist interessant, interessante Frage. Ich gehe mal ein bisschen zurück in unser Trainingslager. Wir hatten letztes Jahr im Trainingslager, als wir zusammenkamen in Sterzing, waren wir, glaube ich, fast 27, 28, 29 Leute. Und das hast du schon gemerkt, dass das dieses Jahr ein anderer Drive war und auch eine andere Stimmung. Die in der ersten Saison war nicht schlecht, aber sie war trotzdem auch davon geprägt, dass du viele Spieler hattest mit Fragezeichen. Bleiben die hier? Gehen die noch? Wie groß sind die Chancen? Und zwar, und zwar. Und das war dieses Jahr nicht gegeben. Also von daher ist das mit Sicherheit ein ganz großer Unterschied zum letzten Jahr, zur letzten Saison. Und jetzt, wie gesagt, hat man eine Mannschaft gesehen, die sich von Woche zu Woche einfach auch gesteigert hat und steigert noch.
Also nach Schulnoten würdest du jetzt eine etwas bessere geben als im letzten Jahr, Zeitpunkt?
Ja gut, wir haben letztes Jahr, wenn man die Testspiele sich anschaut, klar haben wir gegen Mainz 5 verloren, aber das Spiel an sich, ich habe das nicht so als massiv schlecht empfunden. Ich habe die Dinge, die wir halt sehen wollen zu einer Vorbereitung, die haben wir dort gerade mit Ball sehr, sehr ordentlich gemacht. Und ansonsten die anderen Ergebnisse. Letztes Jahr sind wir mit einer Niederlage gegen AS Rom. Ja, die schmerzt nicht, ja, weil es AS Rom ist, aber trotzdem hat sie auch geschmerzt gehabt, weil man halt mit einem letzten Sieg, mit der Generalprobe eben halt ins erste Pflichtspiel gehen möchte. Und das haben wir jetzt gegen Metz, finde ich, sehr ordentlich gezeigt. Und deswegen glaube ich, in der letzten Saison tue ich mir wirklich schwer mit, aber ich glaube, wir hätten es nicht gewonnen gehabt.
Interessant.
Wie nimmst du zurzeit wahr, wie quasi über die Vorbereitung und auch über die Transfers gesprochen wird von außen? Nimmst du es überhaupt wahr? Beschäftigst du dich damit?
Also nur am Rande, wenn mir mal irgendwas zugespielt wird, weil jemand aus dem Freundeskreis meint, mir was Gutes tun zu müssen und mir irgendwas was zuschickt, was ihn mehr bewegt als mich. Es ist der normale Wahnsinn einer Transferzeit, ja, wo manche überhaupt nicht zufrieden sind. Die einen finden es gut, die anderen finden es weniger gut, die anderen sind in entspannter Erwartungshaltung, wie sich's entwickelt. Das ist der normale ja, emotionale Wahnsinn um einen herum. Aber ich halte mich davon frei, wie gesagt, außer es gibt jemanden, der meint, mir etwas Gutes tun zu müssen, mir die Schlagzeilen dann mal zu senden, weil er sich meistens mehr aufregt als ich.
Das heißt, zuerst mal der Hinweis an alle Freunde, besser nichts schicken dann, oder?
Meistens gibt's ein Zwinger-Smiley zurück von
mir. Guckst du denn als Trainer auch auf das, was andere machen, oder blendest du das vor so einer Saison aus?
Nee, also das ist schon interessant, dass man mal klar die zweite Liga verfolgt, welche Transferaktivitäten finden in anderen Clubs statt und was wird gerade aufgebaut. KSC hat man jetzt auch gehört, Präsident geht von aus, dass er nächstes Jahr in der ersten Bundesliga spielen, hat es ja direkt raus pro Sound.
Also da gibt es noch mehr Vereine.
Interessant, ja. Wie da mit gerade eben in der Vorbereitung. Vielleicht auch mal durch eine kurze Euphorie-Situation, weil man jetzt gegen Inter Mailand ein ordentliches Spiel gemacht hatte und dann schwappt man dann in der Emotion über. Für uns, und das ist wichtig, wir bleiben bei uns beim FCK, ist es wichtig, dass wir unsere Sachen da natürlich einsortieren und Ruhe bewahren in der hektischen Transferzeit.
Jetzt ist der Kerstold hier on fire heute und ist mir wieder reingegrätscht. Ich war eigentlich vorhin schon hier was einzuleiten, ne, mit der Frage, aber alles gut.
Ja, du brauchst immer so lange.
Es sei dir verziehen. Wir sind ja quasi wie ein altes Ehepaar.
Unbedingt.
Also ich habe deswegen auch gefragt, weil natürlich könnt ihr euch vorstellen, relativ viele Fragen wieder reingekommen sind. Ist ja klar, wenn der Trainer da ist, war ja letztes Mal auch schon so. Von daher erstmal vielen Dank an alle, die auch diesmal wieder Fragen reingeschickt haben, vor allem über Instagram, aber auch über den Newsletter. Vielen Dank an euch. Und natürlich waren da ganz viele Fragen auch zum Thema Neuzugänge dabei. Du hast es ja schon angesprochen, ihr haltet, und hast ja auch nicht zum ersten Mal angesprochen, natürlich haltet ihr Augen und Ohren offen. Das klingt schon so, als würde noch was passieren. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, viele Fragen dazu, zum Beispiel von El Ciclero, der fragt, welche Qualitäten bringen die Neuzugänge mit, die vorher nicht in der Mannschaft waren?
Jeden Einzelnen jetzt durchgehen? Das ist ja die Frage,
aber
ja gut, du hast ja defensiv fast, sagen wir jetzt einen Calvin Fries, ich möchte sagen als Ersatz für Lukas Ziyech, aber ist natürlich die defensivere, klassischere Variante für eine Abwehrkette, mit Gardemaß natürlich, aber auch mit dem Wissen, dass er auch noch nie in der zweiten Liga gespielt hat, aber so wie ich ihn jetzt sehe, adaptiert er relativ schnell, aber er ist der klassische Defensivakteur, also da eine andere Facette als es Lukas Ziyech mitgebracht hat. Dann, wenn man weitergeht, dann in die Offensive rein, hast du Ibrahim Kanate, das ist ein 1:1 Spieler mit Triplings, die man nicht so oft sieht. Also von daher, glaube ich, haben wir dort einen gefunden, der zweite Sturmspitze, mit einer sehr, sehr überdurchschnittlichen Geschwindigkeit, viele 1-gegen-1 Situationen auflösen kann. Tazameda genauso, unglaubliches Potenzial, was er erstmal physisch mitbringt, auch viel Tiefgang und eine Variabilität, dass er auch Sturmspitze, aber auch als Zehner oder einer von zwei Zehnern spielen kann, so wie wir das jetzt die ganze Zeit gespielt haben. Dann hast du mit Erin Yadimci jemanden, der, glaube ich, der beste Spieler jetzt schon bei uns ist, im Sturmbereich, wenn man es jetzt mal weg von Stürmer und Tore mal weggeht, da habe ich auch mitbekommen, Diskussion Quote, aber der Junge, glaube ich, hat eine Facette, die du halt kaum findest. Der hat ein unglaublich physisches Paket mit Sprints. Er hat jetzt hier ein paar Minuten gespielt gehabt gegen Metz, wir haben vorher halbe Runde geholt und hat er 25 Sprints gemacht, da kommt eigentlich kein Mensch dran.
Das heißt, der kann aber auch eine Abwehr mal so richtig beschäftigen.
Ne? Ja, definitiv, hat er ja zweimal gegen uns ja auch gemacht, in Braunschweig und hier zu Hause.
Aber ist das dann eigentlich so, dass man denjenigen in so einem Spiel sieht und sich dann denkt, den will ich?
Ich bin ehrlich, im Hinspiel war es sogar noch mehr. Im Hinspiel war es so, dass, als das Spiel rum war, ist er mir das erste Mal so richtig bewusst geworden. Und das Gesamtpaket hat mich wirklich damals beeindruckt. Also der hat eine super Größe, hat ein super Kopfballspiel, hat wirklich unglaubliche Konterqualitäten. Das Einzige, was noch ist, das müssen wir mit ihm halt auch üben, das ist klar. Irgendwo gibt es ja halt auch Potenzial, was man wecken muss, ist, je näher er zum Tor kommt, desto weniger müsste sein Puls zu hören sein. Aber was er bis dorthin macht und für eine Mannschaft macht, das ist, muss ich sagen, physisch außergewöhnlich. Und da haben wir uns mit Sicherheit, was Schnelligkeit, was Physis angeht, möchte ich sagen, jetzt ohne despektierlich zu sein, den Jungs gegenüber, die gegangen sind. Aber da haben wir uns in diesem Part verbessert.
Und dann gibt es ja noch einen Rückkehrer mit Jan Elvedi, praktisch ja auch ein Neuzugang.
Ja, Elvo, war ja damals auch die Frage, geht er in der Winterpause, oder ich habe zu ihm gesagt, eigentlich, wenn du hier bleibst, bin ich hoch erfreut. Ich wollte eigentlich, dass er geht, aber er wollte Spielzeit haben. Und ich glaube, die Spielzeit, die er dann bei Greuther Fürth hat und die Erfahrung, die er dort gesammelt hat, als wirklich fast bester Neuzugang für Greuther Fürth in der Winterpause. Er hat unglaublich Stabilität reingebracht. Das war eine Win-Win-Situation, dass er jetzt eben halt auch gestärkt wieder zurückkam. Aber wie gesagt, es war nie das Ansinnen von mir, ihn abzugeben. Aber Elber wollte unbedingt, nachvollziehbar, wollte spielen. Und so war es jetzt für uns beide gut. Er hat Spielpraxis gehabt und hat sich gefestigt und kam jetzt, wie ich finde, als Typus noch stabiler zurück.
Und wenn wir über die Neuzugänge reden, neuen Torwart gibt's auch, Yannick Onoyol. Wie ist der Junge drauf?
Das war zum Beispiel vielleicht auch ein Nähkästchen, der kam super selbstbewusst damals in die ersten Gespräche rein, als wir es erstmal getroffen haben, und hat gestrotzt vor Selbstvertrauen. Und ich muss sagen, er hält seinen Borden, hält er Stand. Ich finde, es ist eine positive Erscheinung, wie er jetzt bisher sich bei uns gezeigt hat. Ein Torhüter, der auch ohne Furcht ist und mit Sicherheit so viel Druck gibt auf die Nummer 2, aber auch die Nummer 1 weiß, dass jemand da ist, der einen ganz anderen Weg gegangen ist als viele andere, der nicht der typische NLZ-Spieler ist, der wirklich so vom Tellerwäscher zum Profifußballer geworden ist. Und das merkst du bei ihm, der ist ein total gefestigter Charakter, und das merkst du auch in seinem Torwartspiel. Und trotzdem haben wir dort auch noch mit Enis Kamga und Jule Grahl sowieso zwei, die auch noch ihr Potenzial haben. Ich finde das Trio so an sich, wie es da steht, gut, weil Yannick halt auch jetzt in der Vorbereitung eine richtig gute Leistung gezeigt hat.
Das heißt, planst du mit Yannick als Nummer 2 und Ennis dann eher in der U21, oder?
Das Gute perfekte Situation für den 1. FC Kaiserslautern, dass die U21 den Regionalliga-Aufstieg geschafft hat, dass man dort eben beide diese Spielpraxis ermöglicht. Ich denke, das wird immer mal ein Tausch sein zwischen beiden, dass der eine mal bei der U21 spielt, der andere dann bei uns auf der Bank sitzt. Beiden traue ich sowieso zu, wenn es sein muss, auch zu spielen.
Aber das ist ja das Interessante auch für den Trainer, wenn die Konkurrenz so ist, dass sie ein bisschen Druck auf die potenzielle 1, in dem Fall Julian Karl, macht, ne? Klar.
Ja, absolut. Also das ist, das war ja auch eine Thematik. Mit Aftos Bajic hast du einen Sensationstypen hier gehabt, der so dieses Torhüter-Team ja irgendwie auch zusammengehalten hat. Und trotzdem hast du halt auch gemerkt, okay, die Zeit von Afto, die ist jetzt auch endlich hier beim 1. FCK und da musst du was machen, um einfach halt auch eine frische Konkurrenzsituation zu schaffen. Und die haben wir halt mit Yannick geschaffen und im eigenen Stall halt mit Enis sowieso einer, der auch das Potenzial mitbringt.
Du hast den Aufstieg der 2. schon angedeutet. Ich finde, das war wirklich ein sehr gelungener Eck, dass die endlich hoch sind, weil ja auch bei euch so viele Jungprofis auch den Sprung als Profi geschafft haben, die man dann in der Regionalliga auf wirklich sehr gutem Niveau einsetzen kann.
Ja, das war schon die ganze Zeit das Ziel. Jetzt hat man es dieses Jahr geschafft. Das war auch, also mir auch wichtig, dass auch die U21 dann auch profitiert davon, nicht nur, dass wir Spieler, das ist ja das Hauptziel, dann oben eben ankommen lassen und debütieren lassen. Mir war halt auch wichtig, dass sie trotzdem einen Nutzen haben, dass nicht nur die Jungs oben ihre Einsätze haben, sondern dass wir da eine Gemeinsamkeit finden, dass beide zu ihrem Recht kommen. So. Und das, glaube ich, war erstmal wichtig, die Handschrift von Alex Bugera mit seinem Trainerteam, mit seiner Mannschaft zusammen, dass sie aufgestiegen sind und die Hilfe eben halt auch zu sagen, okay, wir ziehen da nicht alles weg, damit die Probleme haben, sondern wir versuchen uns zu unterstützen und so gehört sich das auch, finde ich.
Nächste Fanfrage, wir sind weiter beim Thema auch Transfers und Kader. Volker bemängelt auch so ein bisschen, dass quasi noch keine klingenden Namen jetzt bisher dabei waren, fragt aber gleichzeitig auch, wie schätzt du die Chancen ein, dass die bisherigen Transfers so einschlagen, dass wir mit dem Kader wieder oben angreifen können?
Ja, klingende Namen führen oftmals zu Enttäuschungen. Oftmals hat man Spieler, die man nicht auf dem Schirm hat. Das sind dann wirklich die Überraschungsspieler. Nehmen wir Lukas Hirsch als großes Beispiel, kannte kein Mensch und er ist derjenige gewesen, der dann hier durchgeschlagen hat. Ich glaube, dass nicht immer der Name entscheidend ist, sondern ich finde auch nicht immer der beste Spieler, sondern du brauchst die beste Mannschaft, um wirklich was Großes zu erreichen, was ganz Großes zu erreichen. Und das bauen wir uns jetzt gerade zusammen mit charakterstarken Spielern, mit Jungs, die dieses Potenzial haben. Und deswegen bin ich da so, was das angeht, weiß ich, sucht man immer nach dem großen Namen. Aber was ist der große Name? Wie gesagt, ist derjenige, hat eine hohe Erwartungshaltung, kann die nicht erfüllen. Meistens ist es so. Und dann ist die Enttäuschung sehr groß.
Einer, der einen Namen hat, einen relativ bekannten, ist Mergin Berisha, der nach wirklich langer Zeit ohne Spielpraxis zu euch gekommen ist. Er hat jetzt eine komplette Vorbereitung mitgemacht und hat da auch in den Testspielen schon bewiesen, dass er, ich sag ganz einfach mal, mittlerweile angekommen ist, auch bei euch beim FCK.
Ja, also wichtig war für ihn, und das habe ich mit ihm auch besprochen, als er kam, dass er sich und wir ihm diese nötige Zeit geben. Natürlich soll einer sofort funktionieren. Klar, wenn Ivan Bretain ausfällt, dann hat man die Hoffnung, dass sofort jemand da ist, der sofort funktioniert. Aber mit seiner Vorgeschichte, ja, war das eher ein Wunschgedanke. Also wir haben natürlich, oder auch der Club natürlich auch gesehen, wenn wir ihn holen, dann ist es halt auch, habe ich ja schon gesagt, das ist eher ein mittelfristiges, ich mag das Projektwort überhaupt nicht, aber es ist wirklich so eine mittelfristige Geschichte mit ihm zu arbeiten und ihn dann wirklich fit zu machen und so. Und jetzt hat er, finde ich, in der Vorbereitung weiter geschraubt an seiner körperlichen Fitness. Und das Positive ist, es ist immer noch Luft nach oben da, obwohl er sich jetzt schon sehr positiv, gerade in den letzten, ich finde, ab dem Trainingslager hat man gemerkt, dass er immer besser mit mehr Frische, aber auch mehr Druck in seine Beine reinbekommt. Jetzt gegen Metz, finde ich, hat er in vielen Bereichen nicht nur das Tor, was er geschossen hat, sondern auch so, wie er gearbeitet hat für die Mannschaft, merkt man, dass ihm genau das gefehlt hat. Und das ist einfach so, wenn jemand so lange, sagen wir, außer Gefecht war oder auch nicht berücksichtigt worden ist, bei einem Club kaum Spiele gemacht hat, nicht mal bei den Testspielen, dann ist das alles eine Rhythmusfrage und die bekommt er jetzt langsam mit seiner körperlichen Fitness.
Ich glaube, weil wir gerade über das Thema Transfers und klingende Namen gesprochen haben, was wahrscheinlich auch so ein bisschen mitschwingt bei den Leuten oder bei den Fans des FCK, ist einfach, dass sie es so ein bisschen gewohnt sind, glaube ich, aus den letzten Jahren, dass halt meistens relativ viel passiert. Es ist oft sehr große Wechsel gab im Kader, viel ein großes Kommen, ein großes Gehen. Jetzt ist es ja so, dass ihr schon auch, sage ich mal, einen Großteil der Stammtruppe weiterhin beisammen habt, was ja auch kein Nachteil sein muss, wenn man sich jetzt mal, also es ist natürlich das krasse Gegenteil davon, wenn man jetzt mal den Blick richtet nach Wolfsburg. Natürlich ist das eine Mannschaft, rein vom Papier her, ist natürlich, also für zweite Liga, unfassbar besetzt die Mannschaft. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber sind natürlich jetzt ja so auch noch kein Team, haben in der Form so noch keine wirkliche Erfahrung auf dem Platz zusammengesammelt. Wie siehst du das? Ist das vielleicht was euer Vorteil sein kann gegenüber einer Mannschaft wie Wolfsburg, die rein vom Papier her sicherlich stärker besetzt ist?
Die Situation ist, dass wir einen Kern hier haben. Ja, wenn jetzt ein Ivan Bretain gesund wäre und du siehst diese Achse über Kral, nehmen wir jetzt Rasmussen, Chamfi, dann gehst du ins Mittelfeld rein mit Semih Şahin, Fabi Kunze, David Schramm nehmen wir jetzt mal auch mal mit rein, weil der Junge eben halt auch es verdient hat, ihn auch zu nennen. Wenn jetzt Ivan Bretay noch da wäre, gehst du über die offensive Mittelfeldposition. Marlon Ritter, Nathan Skytte haben schon eine Saison lang zusammengespielt. Und wenn Ivan jetzt fit wäre, hätten wir Ivan halt auch. Also du hast diese Achse und diesen Kern. Mika Haas als linke Wingback-Seite, rechte Wingback-Seite, Joe Poli und Simon Asta. Also da ist ein Kern von Spielern da, die jetzt schon die Systematik kennen, die sich jetzt, wenn du auch merkst, jetzt auch in der Systematik immer besser, noch besser zurechtfinden, versuchen neue Facetten mit reinzubringen. Deswegen ist es erstmal aus unserer Sicht nicht dieser große Umbruch, der von vielen manchmal andiskutiert wird. Es sind eher halt jetzt Spieler gegangen, aber der Kern ist da geblieben und das hilft mit Sicherheit, weil das einfach auch eine Kaderruhe mal gibt. Ja, wenn du immer nur Fluktuation hast auf allen Positionen und du hast dort, wo diese Kernspieler sind, die sind jedes Jahr weg, hast ein Thema. Das war, glaube ich, davor war das mehr als jetzt in diesem Jahr und das war auch Ziel, dass wir da diesen Kern behalten. So, und jetzt, was den VfW Wolfsburg angeht, mit 23 Millionen, glaube ich, haben sie investiert. Ja, der HSV hat 8 Jahre gebraucht, um wieder aus der zweiten Liga rauszukommen. Haben auch probiert, im ersten Jahr alles zu investieren. Was man sagen muss, das, was jetzt der VfL Wolfsburg gerade so zusammen holt an Spielern, wirkt trotzdem sehr gezielt und nicht einfach willkürlich. Ja. Du hast 2 Liga-Erfahrung mit Reese, mit Fraser Hornby dazugeholt. Du hast mit Rechbecai, ein Spieler, der auch schon das VfL Wolfsburg-Trikot anhatte, hast Spieler mit Besio aus der 3. Liga geholt, also mit Glatzl, jemand, der die 2. Liga kennt, also nicht so das Klassische, dass du sagst, du holst jetzt nur internationale Stars oder Leute, die Liga nicht kennen, deswegen wirkt das schon geplanter und zielvoller, aber trotzdem, trotz der Problematik im VW-Werk und bei den VW-Leuten, beim VfL anscheinend doch das Geld.
Ja, sie haben ja auch, Geld da. Sie haben ja auch einiges an Einnahmen durch die Verkäufe. Rund 40
das
Millionen.
Dürfen also nicht vergessen.
Rendite ist
das
immer noch. Wir nicht
vergessen. Und in der TV-Geldtabelle stehen die natürlich auch noch sehr weit
oben. Die Rendite
ist
immer noch ganz gut. Ich möchte da kurz nochmal auf Fabi Kunze zurückkommen. Ja. 3 Spiele verpasst wegen Gelbsperre. Habt ihr den Strafenkatalog ein bisschen nach oben angepasst? Weil das ist ja
das eigentlich. Das ist ungewöhnlich. Ja. Ich hatte eigentlich gedacht, mit Klaus Gasula in meiner Zeit beim SV Darmstadt habe ich eigentlich den Spieler schlechthin, was gelbe Karten angeht. Aber Fabi Kunze hat es in dieser Saison getoppt gehabt, ja.
Aber hat keine Auswirkungen jetzt auf die.
Nee, aber es hat Auswirkungen tatsächlich, dass er schon auch sein Spiel gegen den Ball schon auch ein bisschen anpassen muss. Und da gibt es schon halt auch mal Dinge, wo man sagt, okay, das eine oder andere kann man verhindern. Schützende Hand muss ich trotzdem über ihn halten. Es gab auch gelbe Karten, die hat er deshalb bekommen, weil er nur in der Nähe stand. Ja. Und die hätte er eigentlich einen anderen verdient bei uns in der Mannschaft.
Weil du gerade als so eure Achse angesprochen hast und so euer Team so ein bisschen durchgegangen bist, hast du gesagt, wir versuchen auch eine neue Facette reinzubringen. Was ist diese neue Facette und auf welche Art Fußball können sich die Fans einstellen?
Also Hauptteil bleibt das, was wir auch in der letzten Saison mit Ausnahmen, das weiß ich auch, aber wir haben, wenn man unsere Heimspiele, insbesondere die anguckt, natürlich kennen wir alle unsere Auswärtsbilanz, aber in den Heimspielen haben wir mit Sicherheit das gezeigt, was man auf dem Betzenberg zeigen sollte. Nicht immer in Perfektion, aber da gibt es einfach auch Fakten, Daten auch dazu. Wir waren eine sehr aggressiv, hochpressende Mannschaft, die durch sehr viele hohe Ballgewinne und Konteraktionen dann auch zu Torchancen, auch Toren gekommen sind. Und dann gab es immer auch den Moment, wo wir ja auch das Spiel auf erste, zweite Bälle, wo wir Benchmarks gesetzt haben, wo wir aus dieser Positionierung heraus dann auch immer wieder ja, nicht mit, wir waren sogar die beste Mannschaft auf dieses Spiel, wo wir dann auch dadurch Torchancen, auch Tore kreiert haben. Das bleibt stehen, also viel gerade zu Hause, Angriffspressing, Mann-gegen-Mann-Situationen, weil das, finde ich, hatte Betzenberg verdient. Und trotzdem haben wir in der Saison auch mal anpassen und justieren müssen, dass wir halt Situationen hatten, gerade in den Spielen, wo uns, sagen wir, in Berlin beim Pokalspiel, das war klar, das hat uns, oder das Paderborn-Spiel in Paderborn, obwohl wir dort halt auch mit der roten Karte haben auskommen müssen, wo der Spielverlauf auch ähnlich wie zu Hause gegen Paderborn oder gegen Elversberg auch unglücklich war. Da gab es Spiele, wo wir gemerkt haben, okay, wir müssen auch was anpassen. Wir können nicht immer nur in dieser extrem hohen Angriffspressing-Situation sein, wobei ich sagen muss, dass wir zum Beispiel in dieser stressigen Grundordnung, so wie wir das nennen, in der Hinrunde ein Gegentor bekommen haben. Alle anderen Gegentore waren meistens in der ruhigen, im tieferen Block oder die Hälfte der Tore, die wir bekommen haben, waren, das muss man so sagen, halt krasse individuelle Fehler. Und das ist aber das, was definitiv bleibt. Und dann gibt es halt auch den Moment, wo gibt es auch den spielerischen Ansatz, den wir vorantreiben wollen, wenn wir sagen, okay, wir wollen noch strukturierteres Spiel in manchen Situationen haben, wenn du eben im Spielaufbau bist, wie kommst du ins Übergangsspiel, wie kommst du in die Spiel in die Spitze, nicht immer nur mit dem schnellen tiefen Ball, sondern wie kommst du über Zwischenstationen eben halt auch dorthin. Und das haben wir sehr forciert, jetzt auch trainiert, gezeigt, wohl wissend, dass das auch ein risikoreiches, auch mutiges Spiel ist, aber das wollen wir mit Ball eben halt auch zeigen, diese Facette, dass wir da uns auch stetig verbessern.
Schauen wir mal auf das Anfangsprogramm. Wolfsburg haben wir erwähnt, auswärts, dann der KSC zu Hause, jeweils 20:30, also Topspiel. Dann Pokal in Mannheim, was ganz Besonderes, bei St. Pauli und gegen Darmstadt. Dazu haben wir einen Fan, und zwar, der hat euch begleitet ins Trainingslager. Marius Müller war ja auch mit, der hat ihn interviewt, und zwar Kim. Marius, schöne Grüße, dein FCK an dieser Stelle. Und wir hören mal Kim zum Auftaktprogramm.
Ja, ist auf jeden Fall ein schwerer Auftakt, aber ganz ehrlich, lieber Wolfsburg am Anfang. Die sind da noch nicht eingespielt, also da rechne ich mal schon mindestens einen Punkt aus. Derbys und Derbys, die kennen wir natürlich. Dann Darmstadt, Pauli liegen uns normal nicht so, aber wenn wir die drei Spiele schon erfolgreich bestritten, sehe ich positiv.
Ich komme mal auf den Anfang zurück. Wolfsburg ist noch nicht eingespielt. Kann das tatsächlich ein Vorteil sein, so eine Mannschaft zu Beginn der Saison zu haben? Haben ja viele immer gesagt, auch die Bayern, jetzt mal auf die Bundesliga, die wollen wir gerne am Anfang, dann sind die noch so ein bisschen unsortiert.
Dann haben sie trotzdem hochgehoben. Ich glaube, die Zeit hat sich, oder die Zeit hat sich auch gehen, aber mit Sicherheit ist erstmal so, dass jeder erste Spieltag von der ersten bis in die Kreisliga C ist immer ein besonderer Spieltag. Und all das, was in der Vorbereitung trainiert, gesprochen wird, was diskutiert, ist ab dem ersten Spieltag vergessen. Und da kommen ganz andere Themen dann zum Vorschein. Wenn du zu Hause bist sowieso, da willst du dein Auftaktspiel, willst du gewinnen. Wir jetzt als, das ist das einzigste Manko, ich hätte echt gern mal zu Hause begonnen mit dem ersten FC Kaiserslautern. In den letzten 3 Jahren gab es immer nur Auswärtssituationen. Es ist ein komplett anderer Moment und ein anderer Spieler, weil keiner tatsächlich dann wirklich weiß, wie geht er mit der Nervosität um, was passiert da. Und da ist jeder Spieler, ob er wirklich der erfahrenste Mann auf dem Platz ist, muss erstmal sich neu justieren. Und das ist vielleicht eine Thematik, die Wolfsburg betrifft, aber betrifft uns genauso. Und deswegen, ja, wäre es schön gewesen, wenn wir zu Hause begonnen hätten.
Ich ziehe jetzt mal einen interessanten Vergleich, auch wenn der vielleicht ein bisschen hinkt, aber wir alle erinnern uns an diese Saison, als der FCK als Aufsteiger zum ersten Mal wieder in der Bundesliga angetreten ist und da auch die nominell stärkste Mannschaft,
Michael Schönberg,
direkt hatte auswärts die Bayern 1-0 geschlagen, und das war so ein bisschen der Wegweiser für die Saison.
Ja,
von daher könnte das ja vielleicht auch wegweisend jetzt in dieser Saison werden. Ja. Der Coach nickt,
wir können das so weitergeben.
Ja, ich finde die Idee gut.
Derby dann direkt als erstes Heimspiel ist aber auch nicht so schlecht, oder?
Ja, das ist alles, was danach kommt, das ist hoch emotional
pur. Waldhof,
ja, das sowieso, aber jetzt dann, also wir machen erstmal, wir arbeiten ab. Aber Fakt ist, das ist natürlich ein herausforderndes Programm, aber es ist hoch emotional und das ist, glaube ich, also ich empfinde es natürlich so, dass es eigentlich nichts Besseres gibt,
hat man als
so reinzustarten.
Als erfahrener Trainer dennoch, wenn man so da drauf guckt, so ein bisschen Angst, die Angst vorm Scheitern, auch bei diesem wirklich brettharten Auftaktprogramm?
Nee.
Darfst du nicht
haben? Nein, Angst spielt da keine Rolle. Ich habe eine gesunde Demut und auch einen gewissen Respekt. Und ich glaube, das gehört sich auch, dass man jeden Gegner sportlich erstmal respektiert. Und auch das verfolgt man alles. Ja, man verfolgt auch den SV Waldhof, wie jetzt hier durch die Vorbereitung geht, weil das einfach ein Interesse ist, wie der Gegner eben halt auch dann sich dort aufstellt. KSC habe ich vorhin schon gesagt, sind sehr euphorisiert, sehr euphorisierten Präsidenten, der hohen Druck aufbaut. Aber Fakt ist, bisher die Derbys, die ich spielen durfte mit dem FCK, die haben wir alle gewonnen.
Das kann so weitergehen.
War nur der KSC.
Wenn's nach den Fans geht. Und apropos Fans, ich habe es ja vorhin gesagt, es gibt so viele Fragen. Lass mich zumindest noch ein paar stellen. Das alle kriegen wir wie immer nicht unter, aber zumindest noch ein paar. Sebastian, nicht ich, fragt, ich finde es spannend, dass der FCK in diesem Jahr den Staff, wie man heute wohl so schön sagt, nahezu komplett neu aufgestellt hat. Hat Thorsten eine so umfangreiche personelle Veränderung vor einer Saison schon einmal erlebt? Falls ja, welche Erfahrung hat er damals gemacht und wie läuft es aktuell?
Nee, habe ich in der Form tatsächlich auch noch nie erlebt, aber die Konstellationen waren jetzt halt so, dass man den Trainer, das Trainerteam und um das Trainerteam herum, neudeutsch Staff, dass man da gesagt hat, okay, was kann man da noch justieren, was kann man da noch an neue Ideen mit reinbringen. Und ich bin als Trainer grundsätzlich sehr offen für Ideen, für Meinungen, ich höre mir das alles an, auch welche Ideen Marcel Kloß mit reinbringt, mit Thomas Hengen zusammen. Und dann versucht man da einen Kompromiss zu finden und sagt, okay, es gibt jetzt diese Konstellation, man muss was Neues kreieren. Die Ideen sind da, man unterhält sich dann mit den Leuten, hat vielleicht seine eigene Idee, die passt dann nicht immer ganz zu der Idee, die man vielleicht als Club hat. Dann findet man einen neuen Kompromiss und dann irgendwann steht das ganze Konstrukt, wie wir es da haben. Und ich finde, das ist für den 1. FC Kaiserslautern sehr ordentlich organisiert worden, was man da jetzt an Jungs da hat, an Qualität für das Wichtigste für die Mannschaft.
Die Fans sind auf jeden Fall voller Erwartung. Fast 34.000 Dauerkarten ist echt Wahnsinn, oder?
Ja, das ist ist wirklich ein Wahnsinn. Also das ist das beste Wort, ja, was du dafür nehmen kannst, um das Ganze zu umschreiben. Und das ist Wahnsinn, wenn wir öffentliche Einheiten haben, heute zwei, wie viele Leute, Kinder da sind. Das finde ich eh beeindruckend, wie viel, oder es gibt Generationen an Kindern, oder grundsätzlich Generationen, die den FCK noch nie in der ersten Liga hat spielen sehen, und trotzdem gelingt es dem FCK, so viele Jugendliche und Kinder eben zu sich zu holen.
Wieder.
Ja.
Es gab eine Zeit, da war das nicht so.
Ja. Spricht dann für die jetzt in den letzten Jahren eben halt auch dazu beigetragen haben, dass es wieder so gekommen ist. Aber das finde ich unglaublich. Und das ist mit Wahnsinn am besten ausgedrückt. Also von daher haben wir da, wissen wir schon, haben wir eine hohe Verantwortung, Verpflichtung, und die spürt man auch, dass man den Leuten, den Fans halt auch was zurückgibt.
Sind wir wieder bei den Fans. Das Thema Saisonziel beschäftigt natürlich auch die Fans. Dazu gab es auch einige Fragen. Zum Beispiel René fragt, wieso wird nicht der Aufstieg als klares Ziel genannt? Wieso immer so ein schwammiges Gerede?
Naja gut, ich weise immer auf die letzte Saison hinweg. Ich glaube, es gab keinen Trainer in ganz Deutschland, der so oft und so viel von diesem Traum gesprochen hat. Also von daher habe ich diesen Traum immer noch. Und mehr kann man dazu nicht sagen, aber Fakt ist, das Ziel, was man sich letztes Jahr gesetzt hat als Club, was man auch nach außen hin immer gesagt hatte, Das haben wir mit dem besten Tabellenplatz seit Wiederaufstieg in die zweite Liga geschafft. Und das ist eben halt auch ein Fakt. Und trotzdem will man immer mehr, möchte ich auch mehr. Und bei dem Lebenstraum, den FCK dort zurückzuführen, da führt kein Weg vorbei, den habe ich immer noch. Also wie man das jetzt umschreibt, das liegt jedem selbst.
Ja, du hast ja bei deinen Stationen, wo es geklappt hat, Braunschweig und Darmstadt, auch eine gewisse Anlaufzeit gebraucht, bis es nach oben ging. Also.
Ja, ja, Darmstadt war, erste Saison waren wir Vierter und in der zweiten Saison hat es dann geklappt, obwohl das nie das Ziel war. Und in Braunschweig war das ähnlich. Das ist alles, hat deshalb geklappt, weil man viel, viel Ruhe verspürt hatte, weil man kontinuierlich gewachsen ist mit einer Mannschaft, weil man eine Mannschaft hat wachsen lassen. Und das ist das Thema hier in Laudern. Wir wissen alle, wie emotional es ist, wie emotional diskutiert wird, wie vielleicht manchmal auch weit über die Grenzen diskutiert wird, über Personen. Aber wenn wir das alles schaffen, wir als Mannschaft, als Verein, mit dem Potenzial und unseren Fans, die wir haben, wenn wir das alles schaffen, ähnlich wie Schalke 04 letzte Saison, muss man auch sagen, die hatten zum Beispiel mal 6 Spiele in Folge, bevor wir hingekommen sind, haben die 6 Spiele in Folge, glaube ich, nicht gewonnen. Mhm. Gegen uns wäre es dann das 7. gewesen, oder ist es 7. gewesen, hat man eine unglaubliche Ruhe ausgestrahlt. In allen Bereichen und auch die Fans dort hatten auch mit dazu beigetragen. Wenn uns das hier gelingt, bleibe ich bei dieser Club nicht aufzuhalten.
Ich glaube, bei der Führung, die ihr auf Schalke hattet, haben viele schon alles abgehakt. Ne? Das war, glaube ich, so dieser
ja, das Punkt. War das war mit Sicherheit, weil das ein, wenn man Spiele hinzuzieht, wo wir halt gesagt haben, wann kommst du mal in so einen Flow rein, wann hast du diese, das wäre natürlich ein Sieg gewesen, der nochmal mehr Kräfte hätte.
War für beide Teams, glaube ich, so dieses Schlüsselspiel. Ne? Für die einen ging es dann nach oben, für Schalke, und für euch Stagnation auf dem Level. Interessant.
Ja. Hast du denn, weil wir jetzt auch schon über das Thema Ziele gesprochen haben, klar, du hast gesagt, dein großer Traum ist es, mit im FCK wieder in der Bundesliga quasi zu spielen. Hast du denn persönliche Ziele, jetzt abgesehen vom sportlichen Erfolg, irgendwie weniger Gegentore? Das Thema Standards war letzte Saison immer auch ein Thema, mehr Standardtore, vor allem auswärts besser auftreten. Was sind so deine Ansätze?
Ja, du hast viele Ansätze schon genannt. Also natürlich Standards offensiv war bei uns ein Thema, da haben wir wenig Gefahr ausgestrahlt, obwohl wir uns tagtäglich Gedanken drüber gemacht haben, aber es ist wie so oft, der Schütz ist dann das Entscheidende. Du kannst noch die besten Laufwege und Überlegungen haben, wenn der Ball nicht kommt, aber da haben wir wenig Gefahr ausgestrahlt, was wir allerdings verbessert haben. Im Gegensatz zur Vorsaison waren die Gegentore nach Standards defensiv, also da haben wir eine Verbesserung gehabt. In der Hinserie haben wir ein Gegentor bekommen nach Standards und da war die Rückrunde dann schlechter. Da haben wir dann mehr Standardtore gefangen. Auch da haben wir jetzt geguckt, dass wir dann auch den jeweiligen, in Anführungszeichen, Experten oder die Rolle so verschrieben haben in meinem Trainerteam jetzt, dass für die Offensive Mike Wunderlich dann nochmal seine Expertise als Sensationsstandardschütze von früher mit reinbringt.
Hat der noch einen Pass? Kann der vielleicht ab und zu nochmal reinkommen?
Mit 4 Hydration Breaks mit Sicherheit. Da kriegen wir das hin. Nein, aber Spaß beiseite. Er soll dort seine Leichtigkeit auch mit reinbringen. Neben der Facette, dass er sich auch um die NLZ-Spieler, die Verbindung zum NLZ aufrechterhalten soll. Mit Simon Peschal, denjenigen, der sich für die Standards defensiv verantwortlich zeigt. Wobei der Hauptverantwortliche natürlich hier vor dem Mikrofon sitzt. Also deswegen gibt es da für mich natürlich halt speziell diese Dinge, die wir verbessern wollen. Auswärts ist klar, aber das Hauptthema, das hat mich auch sehr beschäftigt, ist, wenn wir verloren haben und es gibt Spiele, die kannst du verlieren, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt hier zu Hause an Elversberg denke, ist ein total unglücklicher Spielverlauf, wir sind gut drin im Spiel, dann hast du ein Spiel verloren und sagst, okay, du hast es versucht, aber es gab dann Spiele, wo du den Leuten was vermittelt hast, was ich selbst auch ungern sehe. Das wirkte dann in dem einen oder anderen Spiel so nach Aufgabe, aber mit wenig Widerstandsfähigkeit. Das darf nicht passieren. Es kommt vor, aber bei uns letztes Jahr waren das Dinge, die vielleicht das Gesamte, was man immer auch kreuz quer diskutieren kann, was das Gesamte allerdings, wie wir durch die Saison gegangen sind und welche Möglichkeiten wir auch hatten. Wir waren nie im Abschießkampf, ja, muss man auch mal sehen. Wir waren immer latent im Aufschießkampf mit dabei und wir haben auch sehr, sehr davon gesprochen. Ist das ein Thema, ja, was ich ungern wieder sehen möchte.
Ich glaube, an diese Ausnahmen können wir uns noch gut erinnern, die es da negativ gab, ne? Als wir da oben auf der Tribüne saßen. Und da gab es so ein paar Spiele, wo wir gesagt haben, oh, boah, was du gerade angesprochen hast, dass man so diese Aufgabe so im Hinterkopf hatte, wo nichts mehr ging. Ne?
Das ja, da, und da haben wir was vermittelt, was ich selbst als früherer FCK-Fan auch nicht gut gefunden hätte. Ja. Und jetzt an verantwortlicher Stelle auch gar nicht mag. Und das ist halt was, wie gesagt, es kommt vor, es sollte nicht vorkommen, es kommt vor, aber es war dann immer in den Momenten, ja, ich kann mich erinnern an unser Spiel in Darmstadt, natürlich das Pokalspiel, Hertha BSC, Nürnberg. Das waren Spiele, wo du sagst, hey, da haben wir nichts verkörpert und das darf nicht sein. Spiele verlieren, ja, es passiert, aber dann ist wirklich wie und bitte nicht so.
Eine Frage noch, bevor wir, glaube ich, mal mit dem Betze-Freunde-Buch noch abschließen sollten. Ja. Und zwar der Kollege Luca Schulz hat interessanterweise jetzt bei Media Day vor ein paar Tagen die Frage mal gestellt, inwiefern man sich als Coach in so einer Sommerpause auch selbst reflektiert, sich überlegt, was könnte ich vielleicht ändern? Und da hast du zu ihm gesagt, dass die Antwort darauf, damit könnte man einen ganzen Podcast füllen.
Wann machen wir den?
Praktischerweise sitzen wir jetzt hier und ich dachte, ich hake da nochmal nach. Ja. Gibt es da, also inwiefern beschäftigt man sich damit oder versucht man erstmal so viel Abstand wie möglich zu kriegen?
Nee, ich versuche erstmal mal eine Woche, wo man sagt, okay, jetzt macht man mal gar nichts. Dann kommen ja noch so ein paar Nachthemen mit hinzu, Abschlussinterviews, für die man gerne zur Verfügung steht und so weiter. Dann hat man irgendwann und sagt man, okay, jetzt machen wir mal die Schranke runter. Und dann kommt eine Phase, wo man sagt, okay, ich tue ja auch alles dokumentieren und schaue mir alles an und reflektiere dann auch. Und dann suche ich mir erstmal die Themen bei mir. Und da geht es eben halt auch um Abnutzung. Und wenn man da sich nicht immer neu auch aufstellt, auch gegenüber der Mannschaft, dann ist man relativ schnell abgenutzt. Und das versuche ich immer zu vermeiden. Deswegen ist es ein Thema, wo ich sage, okay, was kann ich verändern in der Ansprache, in meinem Auftreten, in der Systematik, was möchte ich verbessert haben, wie arbeite ich mit meinem Trainerteam zusammen, was lief gut, was lief weniger gut. Und so reflektiert man sich und dann versucht man dann wieder einen neuen Faden zu finden und geht in die neue Saison rein. Aber das ist wirklich ein armfüllendes Thema, weil man dann auch und die meisten und besten Gedanken kommen tatsächlich dann beim Joggen. Versuche ich dann immer, wenn ich ankomme, dann zu Hause direkt aufzuschreiben, was mir da gerade eingefallen ist alles.
Also Wärmelaufen ist schwierig, ne?
Wärmelaufen sowieso.
Ja, oder man Diktiergerät. Muss so sagen, so ein kleines Diktiergerät dabei zu haben. So, wir wollen auch in der kommenden Saison natürlich unsere Serie weiterführen, die da heißt
Das Betze-Freundebuch.
Ja, beim letzten Mal hast du natürlich auch schon geantwortet auf unser Betze-Freundebuch, da waren es aber noch andere Fragen. Deswegen steigen wir heute ein mit mein Ritual nach einem Sieg.
Einschlafen auf der Couch.
Ja?
Ja, irgendwann fällt wirklich die Schranke. Du kommst nach Hause und dann hat keiner mehr was von mir. Das Ritual ist Einschlafen auf der Couch und nicht mehr ansprechbar sein für irgendwer, für
die Familie. Man ist dann praktisch auch so ein bisschen leer.
Einfach durch.
Gib direkt den Gong, wenn du daheim bist.
Aber ist ja auch gut, dass man das geht, ne? Dass man dann, wenn man daheim ist, sagt, okay,
Manchmal wehre ich mich dagegen, weil ja es gibt vielleicht das eine oder andere, was die Frau oder die Kinder halt auch mal, auch die wollen ja auch über Fußball mitsprechen und dann sitzt sie auch daheim, aber dann spätestens beim aktuellen Sportstudio und früher gibt es den Gong und dann schlafe ich ein.
Der lustigste Moment, den ich je in der Kabine erlebt habe.
Kaiserslautern oder
sei es überall.
Aber das hat tatsächlich was mit Gary Ehrmann zu tun, aber das kann ich nicht. Das kann ich nicht nach außen bringen. Das kann ich nicht. Das hat mit seinem Föhn was zu tun. Das war wirklich lustig. Das war legendär, aber das machen wir mal. Da spreche ich jetzt mit Gary vorher.
Tauscht ihr euch manchmal aus eigentlich? Trefft ihr euch ab und zu?
Gary?
Ja.
Ja, also ich finde seine Expertise total wichtig und wenn ich ihn sehe oder wenn wir mal zusammen was essen gehen, ist mir das wichtig, dass er seine Expertise damit reinbringt, seinen Blick drauf, weil das, was er an Erfahrung hat und so wie er den FCK eben halt auch jahrelang kennengelernt hat, finde ich, ist es gehört es zum guten Ton dazu, sich mit ihm halt auch mal auszutauschen, weil er hat vielleicht einen ganz anderen Blick als Sören Rittmeier auch auf die Torhüter. Und deswegen macht es mir Spaß, ja, mit ihm mich über die Torhüter auszutauschen.
Habe ich mir gerade notiert, Gary Föhn, das müssen wir.
Das ist, da habe ich jetzt eingesetzt.
Welches Detail am Spieltag in Kaiserslautern liebst du, das von außen kaum jemand sieht?
Es gibt, das ist ein Kontakt zwischen mir und jemanden auf der Tribüne. Hat aber nicht mit meiner Frau zu tun, auch nicht mit einer anderen. aber das ist ein besonderer Kontakt, der sich dort aufgetan hat.
Also einfach so ein festes Ding, dass man sich einmal kurz grüßt oder schön. Welche ungeschriebene Kabinenregel sollte niemand brechen?
Das, was in der Kabine besprochen wird, bleibt auch in der Kabine.
Gibt's bei dir
What happens in the dressing room stays in the dressing room.
Ja. Bist du ein Mensch, der viele Regeln hat für seine Mannschaft?
Auch früher war ich da schärfer, was das angeht. So mittlerweile regeln die Jungs es auch von selbst und ich glaube, man muss nicht immer Verbote ausarbeiten, sondern manchmal entwickelt sich so eine Kultur innerhalb einer Mannschaft selbst. Aber es gibt ein paar Dinge, die trotzdem wichtig sind. Ja, da geht es um Respekt untereinander, Respekt den Mitarbeiter gegenüber, die beim FCK sind. Und das sind nicht nur die Mitarbeiter, die bei uns sind, sondern eben die in der Geschäftsstelle arbeiten, Verhalten den Fans gegenüber. Und das muss ich sagen, da muss ich wirklich meine Mannschaft und jeden Einzelnen mal loben hier, seit ich hier bin, auch bei den öffentlichen Einheiten. Da ist keiner irgendwie am Murren, Autogramme zu schreiben. Da wird jeder Autogrammwunsch wird erfüllt. Und das muss ich sagen, das machen die Jungs sensationell gut.
Welches Spiel aus deiner Karriere würdest du gerne nochmal erleben? Als Spieler, als Trainer, egal.
Boah, das sind echt tricky Fragen. Es gibt, also ich war hier auf der Tribüne gesessen, als der FCK zu Hause gegen Barcelona gespielt hatte. Baquero macht das Tor. Das würde ich gerne nochmal erleben in einem anderen Ausgang. Und dann auch zumindest auf der Ersatzbank sitzend. Da habe ich es nicht in den Kader geschafft. Da war ich aber auch noch ein Jugendlicher. Ansonsten, ja, Gott. Gibt Relegationsspiel gegen VfL Wolfsburg mit Eintracht Braunschweig, was man gerne wieder spielen würde, auch mit einem anderen Ausgang. Und ansonsten, ein Spiel, was mir wirklich fehlt, ist als Trainer des Derby gegen Waldhof.
Und das dann auch noch gewinnen, natürlich. Das, ne? Das kommt ja jetzt.
Ja, das ist das Ziel.
Ja.
Sehr schön. Dann bedanken wir uns ganz herzlich. Wir hätten einen Mehrteiler machen können heute, aber du hast nicht nur anstrengende Tage hinter dir, sondern auch noch vor dir, bevor es am Samstag in Wolfsburg 20.30 Uhr losgeht mit der neuen Saison. Wir wünschen dir, der Mannschaft, viel Glück dabei. Auftakt haben wir angesprochen. Durchaus nicht so ganz einfach, aber ich denke, es wird schon klappen, oder Sebastian?
Wenn du das sagst,
ja.
Wenn du das sagst, dann ist das so. Der Stefan hat das so gesagt.
Okay, ich habe es gesagt und wir machen es so. Herzlichen Dank für den Besuch, Thorsten Lieberknecht. Und das war
nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Tor für den FCK!